dass es überhaupt einen Neubau von einem Funkhaus geben musste, war den Leuten relativ schnell klar, weil dieses Provisorium im Vox-Haus, das hat halt vorne und hinten nicht gereicht.
Im ersten Teil unseres Features über das Haus des Rundfunks in Berlin führten wir Sie in die schwierigen Anfangsjahre des 1931 fertiggestellten Gebäudes im Berliner Westend.
Nichts von Prunk oder Glanz, alles wie es der Zeit entspricht.
Ein Funkhaus des guten Geistes der Weimarer Republik. Fortschritt, Optimismus und der Glaube an die Menschlichkeit waren die ursprünglichen Leitbilder dieses Ortes.
Im Haus des Rundfunks hängen die von Marlene Pölzig gestalteten Leuchten im Lichthof.
Und natürlich Pater Noster, der Aufzug.
Neben der Architektur des Hauses spielt die Funktion als Funkhaus die tragende Rolle. Die Radioleute an der Masurenallee starteten jedoch in eine ungewisse Zukunft.
Wir haben nun, meine Damen und Herren, unsere Arbeit vom Potsdamer Platz hierher verlegt und arbeiten zukünftig in jeder Beziehung unter besseren Bedingungen, sodass wir auch entsprechend mehr leisten müssen und leisten können.
Und es wurde viel geleistet in den Jahren 1931 bis 1933. Ab 1931 sendeten die Funkstunde Berlin, die Deutsche Welle GmbH sowie die Reichsrundfunkgesellschaft aus dem Haus des Rundfunks. Live aus den neuen Studios, die man damals Sendesaal nannte. Nikolaus Löwe.
Man hatte also die Künstler alle gleichzeitig im Studio. Das Studio musste also groß genug sein und es musste auch akustisch für die Musik, die man aufführen wollte, geeignet sein. Oder im Hörspiel, was ja auch live stattfand, war es von großem Vorteil, wenn man Räume hatte, die akustisch variabel waren. Und Sendesaal bedeutet in diesem Fall in der Erstplanung, es gibt einen Saal, aus dem wird dauernd live gesendet. Nebenan ist ein Probensaal. Die nächste Nummer probt, während eine Nummer gesendet wird. Und dann mussten die Künstler während der Absage von einem Saal in den nächsten wechseln. Das war also ganz wichtig, dass es da sehr kurze Wege gibt, dass man währenddessen keine Laufkundschaft hat, also dass die Kollegen aus den Büros nicht da durch müssen auf ihren Wegen und deswegen mussten die Korridore auch getrennt sein. Und der gesamte Ablauf war auch darauf ausgerichtet, dass er live stattfinden konnte. Und dafür brauchte man diese Säle. Einen großen Saal, wie wir ihn im HDR bekommen haben, mit 1000 Leuten, das war eher so eine Zukunftsvision. Sowas hat es überhaupt nicht gegeben. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keinen wirklich für den Rundfunk gebauten Saal, der ausschließlich oder in erster Linie für Live-Übertragungen gemeint war, für große Orchester in dieser Größe. Und man wollte den aber dann zusätzlich noch einbauen.
Der große Sendesaal, in dem neben den Berliner Philharmonikern viele weitere berühmte Orchester spielten, war praktisch noch im Rohbau, als das Haus des Rundfunks seiner Bestimmung übergeben wurde. Der Hauptgrund lag daran, so erklärt Nikolaus Löwe, dass man schlicht keine Erfahrung hatte, wie man den größten Sendesaal eines Rundfunkgebäudes seiner Zeit akustisch so ausbaut, dass er für Rundfunkaufnahmen geeignet ist.
Man hat ihn zunächst provisorisch ausgestattet, weil man sagte, wir müssen noch akustische Erfahrungen sammeln. Das war 1930/31, da hat man gerade festgestellt, aufgrund der neuen Mikrofone zum Beispiel, wir können Raumakustik tatsächlich übertragen. Bis dahin ging es kaum. Man hatte die Kohlemikrofone, diesen Reiß-Kohleblock, und der hat einen relativ hohen Klirrfaktor und sehr komplexe akustische Vorgänge führen da halt zu einem verzerrten, unangenehmen Klang. Man hat also die Akustik möglichst einfach gehalten bis dahin. Man hat Säle bedämpft und hat dann eine Marmorwand gemacht, von der gab es einen Schallrückwurf, um in diesem Monoklangbild einen primitiven Raumeindruck zu erzeugen, der aber noch mit den Mikrofonen kompatibel war. Und man wusste aber, die Entwicklung geht weiter. 1928 hat Neumann dieses Kondensatormikrofon, die Neumann-Flasche, vorgestellt. 30 ist es eingeführt worden. Auf einmal waren da klanglich andere Dinge möglich. Die ganze Akustik war im Schwimmen, im Fluss. Die Akustik hat sehr, sehr viel profitiert von der technischen Entwicklung. Und wir müssen uns den Rundfunk ja auch damals ein bisschen so vorstellen, wie wir das mit den frühen Internetunternehmen hier in den 90ern hatten. 95 ist in Deutschland das Internet öffentlich zugänglich gemacht worden. 2000, 2001 hatten wir die erste Blase, die geplatzt ist, wo die ersten Firmen der ersten Generation pleite gegangen sind. Und der Rundfunk ist 1923 eröffnet worden und wir hatten auch erst einen riesen Aufschwung an Radio- und Zubehörherstellern. Und es gab also eine riesen Welle, aber dann gab es diese Konsolidierung. Und es war alles technisch noch im Fluss und deswegen hat man den großen Saal zunächst provisorisch ausgestattet.
Und wie sollte es anders sein? Schon damals gab es Probleme mit den Behörden. In diesem Fall hatten die Rundfunkleute Ärger mit der Berliner Bauordnung. Es gab baupolizeiliche Vorbehalte ob der Sicherheit des Publikums im vollbesetzten Sendesaal.
Also man hatte nicht nur vor, da ein Orchester unterzubringen, sondern man wollte auch noch 1000 Leute reinlassen. Und da gab es kein Beispiel in Berlin, wie sowas funktionieren könnte, wie sowas zu organisieren war. Darum hat die Baupolizei zunächst diesen Saal nicht für den Publikumsbetrieb freigegeben. Und dann hat man mit Salamitaktik gearbeitet, hat also 1933 eine provisorische Genehmigung erwirkt. Ich glaube, der 30. Oktober war das, wo dann das erste Mal mit der provisorischen Ausstattung und Publikum von dort gesendet wurde und hat auf dieser Basis dann die nächsten 15 Jahre weitergearbeitet. Und also die gesamte Kriegszeit durch. Man darf nicht vergessen, spätestens als die Nazis das Haus übernommen hatten und der Rundfunk Propagandainstrument war, wurden die Prioritäten auch von oben gesetzt. Der Saal in der Gestalt, wie er jetzt ist, der ist erst in den 50er Jahren so ausgebaut worden. Also 1952 wurde das ehemalige Provisorium dann eben abgerissen und ich glaube 58 ist er so, wie er jetzt steht, eröffnet worden.
Nochmal Dr. Hans Roth, Kontrabassist des Akademischen Orchester Berlin.
Der Sendesaal ist in seinen Proportionen eigentlich ein ideales Stück. Er hat eine wunderschöne Akustik. Im Vergleich zu anderen Schuhschachteln hat er auch keinen bösen Hall. Wir haben auch mal im Deutschen Dom gespielt, im Berliner Dom, der einen grässlichen 2-Sekunden-Hall hat. Da muss man schon extrem sich an ein Gebäude anpassen. Alles das entfällt eigentlich in diesem Saal, der ist ideal von der Proportion, aber auch eben von sämtlichen Schallschluck- oder Resonanzprinzipien her perfekt.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 hatten auch die alten Rundfunkleute um Hans Bredow ihre Macht in der Masurenallee abgeben müssen. Sie wurden rausgeekelt, abserviert, entfernt. Josef Goebbels, der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, war jetzt der Chef von Führers Gnaden und bezog sogleich ein Büro im Pölzigbau. Wolfgang Bauernfeind schreibt in Tonspuren:
Wer die Macht im Haus des Rundfunks nun innehatte, wurde bald nach innen und außen sichtbar. Die Skulptur »Die Nacht« von Georg Kolbe wurde abgebaut, stattdessen die Führerbüste im Lichthof aufgestellt. Auf dem Dach des Funkhauses wurde am 13. März 1933 die Hakenkreuzfahne gehisst. Die Belegschaft war zu dieser Feierlichkeit gebeten. Man stand jetzt schon stramm.
Alfred Braune und andere Rundfunkpioniere der Weimarer Republik wurden im August 1933 in das KZ Sachsenhausen in Oranienburg verschleppt. Hans Bredow kam im Oktober 1933 in Untersuchungshaft. Alle Angeklagten wurden überraschenderweise nur mit Geldstrafen belegt. Die verhängten kurzen Haftstrafen galten mit der Untersuchungshaft als verbüßt. Hans Bredow am 16. Februar 1933:
Sie, meine Damen und Herren, seien sich dessen bewusst, dienen einem wunderbaren Instrument, das ja manche von Ihnen noch mit aufgebaut haben. Aber auch diejenigen, die erst in den letzten Jahren in den Rundfunk gekommen sind, müssen verstehen, dass Rundfunkarbeit Dienst am Volke ist und deshalb ganz besonders verpflichtet. Rundfunkarbeit kann nur gedeihen, dort, wo ein guter Geist herrscht. Ich bin von diesem guten Geist des Rundfunks voll überzeugt. Er wird sich durchsetzen und dem Rundfunk die allgemeine Anerkennung verschaffen, die er verdient.
Fortan wurde im Haus des Rundfunks ein einheitliches Reichsprogramm produziert, das über die regionalen Reichssender ausgestrahlt wurde. So konnte der Rundfunk von Berlin aus zunehmend gleichgeschaltet werden. Und auch das Äußere des Pölzigbaus war den Nationalsozialisten nicht mehr zeitgemäß. So schreibt Wolfgang Bauernfeind:
Folglich gab es Bestrebungen, die gesamte Klinkerverblendung abzuschlagen und die Fassaden des Hauses des Rundfunks mit Natursteinen auszustatten. Das Haus des Rundfunks sollte mit der Ausstellungshalle auf dem gegenüberliegenden Messegelände korrespondieren, die mit ihrem gewaltigen Ehrenhallenmittelbau Nazi-Architektur verkörperte.
Hier ist der Olympia-Weltsender.
Der fünfte Tag der Olympischen Spiele steht neben den großen Ereignissen, dem energieverbissenen Kampf der 50-Kilometer-Geher, den gewaltigen Weiten der Diskuswerfer, den unwahrscheinlichen Hochschwüngen der Stabhochspringer im Zeichen des großen amerikanischen Athleten Jesse Owens. 3 Goldmedaillen werde er gewinnen. So hat er uns vor Beginn der Spiele mit der Selbstverständlichkeit und dem Selbstvertrauen des sicheren Siegers erzählt. 2 hat er Wort gehalten. Er errang Goldmedaillen für den 100-Meter-Lauf und den Weitsprung. Die 3. ist fällig.
Zu den Olympischen Sommerspielen vom 1. bis 16. August 1936 wurde aus dem Haus des Rundfunks mit zahlreichen Ü-Wegen und Reportern und Reporterinnen das Geschehen im Olympiastadion und an den anderen Sportstätten aufgefangen. Emanuel Hübner schreibt in seinem Buch Olympia in Berlin im Kapitel Massenmedien:
Mit der Rundfunktechnik betrieben die Reichspost und die Reichsrundfunkgesellschaft, die in direktem Zugriff des Propagandaministeriums stand, einen großen Aufwand. Im Vorfeld der Olympischen Spiele sollte der Rundfunk auf das bevorstehende Ereignis hinweisen und dafür werben.
Die Erstausstattung vom Haus des Rundfunks, da gab es 8 Verstärker. Man konnte also 8 Mikrofone an verschiedenen Stellen im Haus gleichzeitig benutzen. Dazu kamen Schallplattenabspielgeräte. Ja. Dann hat man 35 umgebaut für die Olympiade, da hatte man dann schon 15 Verstärker im Haus. Aber das Hörspiel hat sich eine Extrawurst ausbedungen und das Hörspielstudio war das erste, was eigene Verstärker hatte, damit sie nicht immer beim Schaltraum telefonieren müssen, wenn sie ein anderes Mikrofon schalten wollen. Und diese Entwicklung ist spätestens seit den 40ern, Anfang der 40er bekannt. Wenn man ein Funkhaus effizient technisch ausstatten will, dann braucht man dezentrale Technik.
Der Rundfunk ruft zu Deutschlands Olympischen Spielen 1936. Europa, Asien, Afrika, Australien, Amerika. Ich rufe die Jugend der Welt.
Der Rundfunk in Deutschland wurde durch die Machtfantasien Goebbels folgerichtig ab 1. Januar 1939 in Großdeutscher Rundfunk umbenannt. Mit Kriegsbeginn im September 1939 wurde das Haus des Rundfunks zum Hauptquartier der Nazi-Propaganda für das gesamte Deutsche Reich. In Tonspuren schreibt Wolfgang Bauernfeind:
Die Rundfunkzentrale an der Masurenallee wurde kriegstauglich gemacht. Im 3. und 4. Stockwerk des Hauses des Rundfunks wurden schon bald nach Kriegsbeginn Glastrennwände eingezogen, um zusätzliche Büros für den zentralen Sendebetrieb zu gewinnen. Das Funkhaus wurde teilweise mit Tarnnetzen zum Schutz vor Fliegerangriffen überzogen. Hinzu kam die Installierung einer leichten Flak auf dem Flachdach des Casinos.
Die Flak wurde wieder abgebaut. Man kam zur Erkenntnis, diese würden die Bomben des Feindes wie ein Magnet anziehen. Für die Flakgeschütze war das Dach des Funkhauses außerdem völlig ungeeignet. Zu niedrig wäre die Schusshöhe gewesen, um alliierte Bomberverbände treffen zu können. Das Gebäude selbst hatte aber auch schon mit baulichen Mängeln zu kämpfen. Die Fußbodenisolierung auf dem Dachgarten war undicht geworden und es drang Wasser ein, ausgerechnet in die Decke des großen Sendesaals. Es wurde weitergesendet aus dem großen Saal und das Programm diente primär der Frontunterhaltung. Die Berliner Philharmoniker oder Zara Leander, Marika Röck, Hans Albers, Paul Hörbiger oder der Münchner Weißferdel waren Gäste auf der Bühne im Haus des Rundfunks. Im Uferfilm Wunschkonzert von Eduard von Borjody aus dem Jahr 1940 ist eine typische Unterhaltungssendung aus dem Haus des Rundfunks dokumentiert.
Alles kriegen die Münchner, alles um ihr armen Berliner mit unserer Bescheidenheit, wir kriegen gar nichts. Na, dann haben wir nachgegeben, haben wir gesagt, gut, kriegen die Berliner die Wunschkonzerte und wir kriegen dafür mehr Butter.
Der Filmhistoriker Friedemann Bayer in seinem Buch Die Uferstars im Dritten Reich über den Film:
Wunschkonzert mischt Propaganda mit Unterhaltung, Pathos mit Humor und Realismus mit Märchenhaftigkeit. Der Film verknüpft eine private Geschichte mit der kollektiven des Krieges und feiert die verbindende Kraft des Radios, eines Mediums, das die Nazis durch Einführung des Volksempfängers erst richtig populär machten.
Trotz der willfährigen Unterordnung unter die Endsiegpropaganda der Nazis und wie gehört auch unter Mitwirkung weiter Teile der Künstlerschaft für das Regime, ging es bekanntlich spätestens ab 1945 dem Untergang des Dritten Reiches entgegen.
In dieser Endzeitstimmung gab es im Haus des Rundfunks einen Ausbruch von Lebenslust. In den letzten Kriegstagen seien alle Hüllen gefallen, in den Zimmern, im Lichthof, auf allen Etagen. Man lebte nochmal, man liebte nochmal, es fand sich Frau und Mann, alt und jung.
Am 2. Mai 1945 wurde das Haus des Rundfunks von den sowjetischen Besatzern eingenommen. Sie gaben den Befehl zur sofortigen Instandsetzung und Inbetriebnahme des Gebäudes. Der deutsch-jüdische Schriftsteller Kurt Ries, unter anderem Korrespondent für amerikanische Zeitungen bei den Nürnberger Prozessen, schreibt in seinem Buch Berlin, Berlin 1945 bis 1953:
Es schien den Russen ungeheuer eilig zu sein, Berlin wieder zu normalisieren. Die Theater sollten spielen. Es gab noch 4 Theater, die bespielbar waren. Im Rundfunk sollte Musik gemacht werden, vor allen Dingen russische, während noch lustig vergewaltigt und geraubt wurde.
Während seit Juni 1954 der neu gegründete Sender Freies Berlin aus dem provisorisch eingerichteten Funkhaus am Heidelberger Platz 3 sendete, einem von Emil Rüster im Jahre 1936 gebauten Verwaltungsgebäude, in dem bis 1945 die Deutsche Zahnärzteschaft und die Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands ihren Sitz hatte, funkte aus dem sowjetisch besetzten Haus des Rundfunks der Ostberliner Berliner Rundfunk munter weiter. Es dauerte bis in die ersten Julitage des Jahres 1956, bis die sowjetischen Besatzer schließlich das Haus des Rundfunks in einem erbärmlichen Zustand verließen. Der SFB-Reporter Harald Karas machte am 29. Oktober 1956 eine Reportage über den Zustand des Haus des Rundfunks. Und was er sah, war nicht schön.
Die Heizung ist völlig demoliert. Man sieht in den einzelnen Räumen, in den Sälen, in den Sprecherstudios, die es einmal waren, heute sind sie kaum noch zu erkennen, sieht man hin und wieder noch ein paar Heizkörper hängen, aber die meisten sind demontiert worden. Ja, und den Technikern, die früher einmal hier gearbeitet haben, denen sträuben sich die Haare, wenn sie in den ehemaligen Hauptschaltraum kommen, mit dem gläsernen Dach, das nicht mehr da ist, und wenn sie nur noch die Gerippe der Verstärkeranlagen sehen. Und wenn man sieht, dass in den meisten Sendesälen die akustischen Verkleidungen herausgerissen sind, dieser Saal 1 hier, der ist eigentlich noch so das Beste, was wir gesehen haben. Die Techniker werden feststellen müssen, was noch zu verwenden ist, ob Umbauten nötig sind. Man ist in der Technik inzwischen auch weitergekommen. Aber das, was ich bis hierher gesehen habe, bis jetzt, das muss ich sagen, das lässt doch sehr viele Hoffnungen offen. Wollen wir hoffen, dass wir dann hier mit einer großen Sendung im Sendesaal 1, in dem ich im Augenblick stehe und hin und her wandere, dass wir dann dieses Haus neu einweihen können, nachdem es jetzt 4 Jahre lang dem Verfall praktisch preisgegeben war und nichts anderes gesehen hat als die Stiefel sowjetischer Soldaten, die hier durch Wache gingen.
Erst im Jahr 1957 konnte der SFB die Pläne für den Umzug ins Haus des Rundfunks umsetzen. Der zweite Intendant des SFB, Walter Gerdes, er kam aus Bremen nach Berlin, war mit dem Umzug betraut worden. Gerdes war Gründungsintendant von Radio Bremen. Seit 1949 leitete er die Geschicke des kleinsten Senders in der 1950 gegründeten Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Anstalten, heute kurz ARD genannt. Der Umzug vom provisorischen Funkhaus am Heidelberger Platz begann am 2. Dezember 1957. Die Infrastruktur des Hauses an der Masurenallee war so weit wiederhergestellt, dass man senden konnte. Es hatte sich einiges verändert, auch in Bezug auf die Abläufe. Nikolaus Löwe.
Also was sich natürlich geändert hat, übrigens schon in den 30ern, ist, dass viel weniger Programm, gerade von dem großen Programm, live übertragen wurde. Hörspiele und auch Musik wurde vorproduziert. Man hatte seit 1940 die Tonbandmaschinen, mit denen man Sendungen herstellen und schneiden konnte und versenden konnte, sodass die Produktion und die Sendung technisch zwei verschiedene Vorgänge wurden, was davor nicht der Fall war. Dann hat man in den 50er Jahren die komplette Funkhaustechnik neu erfunden. Und diese Entwicklung ist spätestens seit den 40ern, Anfang der 40er bekannt. Wenn man ein Funkhaus effizient technisch ausstatten will, dann braucht man dezentrale Technik. Das kam in den 50ern. Das kam dann in allen Häusern, die neu gebaut wurden, beim SWR, bei Köln. Alle haben dann diese dezentrale Technik, wo ein Mischpult ist, was an sich die Verstärker schon enthält. Und wo ich eben dann auch kleine Studios bauen kann, in denen autonom gearbeitet wird. In denen zum Beispiel Wortsendungen geschnitten und fertig produziert werden in einem Arbeitsgang. Das hat also diese Arbeitsweise extrem verändert, sodass wir da an einen Bereich kommen, wo wir Produktionsstudios haben, die autark sind, und wir haben Sendestudios, die vorproduzierte Beiträge, das können eigene sein, aber auch Industrieschallplatte, wie man ja sagt, zu einer Sendung zusammenstellen und von dort versenden. Da wurden also diese technischen Aufgaben getrennt. Und man hat im Haus des Rundfunks viele Technikräume vorgefunden, kleine Räume, Sprecherräume, die haben teilweise heute noch dieselben Namen. Also die Räume S4 und S5, die heißen seit den 30ern so. Und auch die T3, T2, T5 und so weiter, spätestens seit Mitte der 30er, wo man das machen konnte.
Am 4. Dezember 1957 gab es eine kleine Feierstunde, auf der auch Hans Bredow, der sogenannte Vater des Rundfunks, als Ehrengast sprach.
Meine Damen und Herren, Sie werden verstehen, dass mich der Eintritt in dieses Haus tief ergriffen hat. Sie haben mir, Herr Gerdes, die Möglichkeit gegeben, dieses Haus noch einmal freudigen Herzens zu betreten, das ich einst als verfemter Mann verlassen habe. Dafür danke ich Ihnen herzlich und wünsche dem Sender Freies Berlin viel Erfolg.
Es vergingen noch ein paar Monate, bis schließlich vollständig aus dem Haus an der Masurenallee gesendet werden konnte. Erst am 29. Mai 1958 verließen die letzten Mitarbeiter das Haus am Heidelberger Platz.
Die letzte Sendung, die läuft hier um 1 Uhr Nacht. Dann werden sämtliche Geräte in den beiden Studiokomplexen, Sendekomplexen, Kötterräumen, Hauptschaltraum unten im großen Sendesaal ausgebaut, werden ins neue Haus gebracht und werden dort neu montiert. Inzwischen werden die Leitungen gemessen, wird alles vorbereitet. Und um kurz vor 5 Uhr muss der neue Sendebeginn, der neue Sendetag im neuen Haus starten. Da muss alles klappen.
Und es hat sendetechnisch offensichtlich alles geklappt. Der SFB sendete fortan zwei Hörfunkprogramme aus dem Haus des Rundfunks, das dann vom damaligen Bundesschatzminister Werner Dollinger dem SFB zur vollen Verantwortung übereignet wurde. Der Vorsitzende des Rundfunkrats, Dr. Franz Suchan, am 10. Juni 1965.
Es ist nun fast 9 Jahre her, dass der verstorbene damalige regierende Bürgermeister Dr. Otto Suhr von den Russen dieses Haus wieder übergeben bekommen hat. Und heute nun haben wir die Freude, dass der Sender Freies Berlin Eigentümer dieses Hauses wird.
Vom Reichsrundfunk zum SFB zum RBB. Eigentümer und Programme wechselten an der Masurenallee über die nun fast 100 Jahre seit Bestehen des Gebäudes. Die Funktion aber bleibt, muss bleiben. Nicht nur als Produktionsstätte für den Hörfunk, sondern auch als Konzert- und Probensaal für das Rundfunksinfonieorchester Berlin, ein Orchester, das seit seinen ersten Klängen am 29. Oktober 1923, 20 Uhr, aus dem Foxhaus am Potsdamer Platz bis heute besteht.
Und das heißt, dieses Haus des Rundfunks mit seinem Ensemble von verschiedenen großen, verschieden klingenden Sälen mit angeschlossenen Tonstudios und völliger akustischer Trennung. Und die Säle haben ja eigene Fundamente, ja, die sind ja noch nicht mal irgendwie über das Mauerwerk aneinander gekoppelt, ja. Das gibt es sonst nirgendwo. Der Kammermusiksaal ist Raum in Raum gebaut und hat trotzdem Tageslicht. Ja, das gibt es nirgendwo sonst. Es ist unglaublich und ich sehe das für hochwertige Tonproduktionen, diese Art von Infrastruktur durch keine App zu ersetzen ist.
Im Buch Hans Pölzig, Haus des Rundfunks, herausgegeben im Mai 1994 vom SFB, wird der damalige Intendant Günther von Lojewski wie folgt zitiert.
Das Haus des Rundfunks als Monument, das Programm des Senders Freies Berlin als Dokument deutscher Geschichte,
In guten wie in schlechten Zeiten waren sie eins, auch mit der Geschichte dieser Stadt. So soll es bleiben.
Es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich nicht digitalisieren oder nicht verkleinern per Mikroelektronik. Und dazu gehört eine 10 Meter Wellenlänge in der Akustik. Ja. Wir haben aktuell bei den sogenannten Podcast-Produktionen, wie es ja heute heißt, ja, das, was früher die Wortsendungen waren oder teilweise auch die Feature, die heißen ja jetzt Podcast. Und ich stelle fest, wenn wir also Gäste haben, die von privaten Firmen kommen oder so, was die unbedingt wollen bei uns im Haus, die wollen einen akustisch gut klingenden Sprecherraum, ja, um ihr Wort vernünftig aufnehmen zu können. Die freuen sich wie Bolle, wenn sie jemanden haben, der während der Aufzeichnung Regie führt, ja. Also sprich, darauf achtet, wenn sich einer verspricht, kannst du bitte nochmal einsteigen oder du bist zu schnell im Tempo, kannst du mal was machen. Und all diese Dinge erfordern bestimmte Arbeitsplätze, wo man das machen kann, wo man räumlich getrennt Aufnahmen und Technik hat, wo man qualifizierte Leute hat, die schneiden können, die geeignete Schnittsysteme haben, Mikrofone, die vielleicht auch ausfallsicher sind. Also dass ich, wenn ich was aufnehme, eine doppelte Sicherheit habe, ja. Also das sind alles Vorteile, die hat so ein Haus. Wir haben akustisch behandelte Räume, das ist ein Pfund, mit dem müssen wir wuchern.
Wenn man vor das Haus tritt, sieht man ja gegenüber die Messe, ich will jetzt nicht sagen Nazi-Architektur, aber dieses Pompöse, all das hat dieser Saal nicht. Weder der Saal noch die herrliche Halle, wenn man eintritt. Die Materialien sind eigentlich sowas von menschlich. Das fängt an bei der Kachelung außen, aber auch bei den Treppen, bei innen drinnen, dass es eben nicht nur einfach eine Empore gibt, sondern ja, es ist einfach ein gelungener Saal.
Es gibt ja auch Konzerte dort und angesichts dieses Festivals gab es zum Beispiel auch ein Live-Hörspiel. Das war wie Theater, das war auch sehr schön. Die standen jede eine Figur auf seiner Plattform und raschelten und trampelten und sprachen. Es ist analog insofern in seiner Präsenz und alles, was analog ist, sollte erhalten bleiben.
Auf jeden Fall weiter betreiben als Ort, wo Rundfunk oder wo Musik oder wo Kultur stattfinden kann.
Wir verabschieden uns von unseren Hörern und von den Teilnehmern des Forums hier im Haus des Rundfunks an der Masurenallee. Guten Abend.
Haus des Rundfunks.
Das war Technisch alles im Fluss, Teil 2 unseres Features über das Haus des Rundfunks in Berlin. Ein Feature von Markus Fischer. Es wirkten mit Nikolaus Löwe, Dr. Hans Roth, Julia Ziegler und Erik Leuthäuser. Sprecher Klaas Bömmecke und Markus Fischer. Eine Produktion von Welle M1 2023.